Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Das Wichtigste vom Sport hat Norbert Lehmann für Sie.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Und auf diese Themen schauen wir ausführlich. AfD und Spionageaffäre. Kra bleibt Spitzenkandidat für die Europawahl, rückt aber im Wahlkampf in den Hintergrund. Kampf gegen zunehmende Obdachlosigkeit. Bundesbauministerin Geiwitz stellt Aktionsplan vor. Und Auktionsrekord in Wien. Ein spätes Gemälde von Gustav Klimt wird für 30 Millionen Euro versteigert. Trotz des Spionageverdachts gegen einen Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Kra zieht die Partei erstmal keine weiteren Konsequenzen. Kra bleibt Spitzenkandidat für die Europawahl, soll aber keine prominente Rolle spielen. So das Ergebnis eines Krisentreffens heute zwischen Kra und der Parteispitze. Thomas Reichert berichtet.
Sie gehen getrennte Wege, zumindest an diesem Morgen. Nach ihrem Treffen vermeiden die AfD-Chefs jedes gemeinsame Bild mit ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl, mit Maximilian Kra. Rufschädigung befürchtet die Parteiführung, nachdem Kras enger Mitarbeiter wegen des Verdachts der Spionage für China verhaftet wurde. Nur schriftlich gibt es diese Erklärung. Um den Wahlkampf sowie das Ansehen der Partei nicht zu belasten, entschied er, also Kra, am bevorstehenden Wahlkampfauftakt in Donaueschingen nicht teilzunehmen. Draußen und alleine erklärt Kra dann, dass er zwar die Bühne erstmal räume, für ihn selbst sich aber sonst nichts ändere.
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit.
Für die Bundesanwaltschaft allerdings ist es weit mehr als eine unangenehme Angelegenheit. Sie wirft Kras engem Mitarbeiter CNG Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall vor. Kra habe CNG inzwischen entlassen, erklärt die AfD. Bundeskanzler Scholz zeigt sich heute alarmiert und sieht offenbar auch Kra selbst als belastet an.
Wir können Spionage gegen uns nicht akzeptieren. Der Verdacht, der hier sich gegen Mitarbeiter und Kandidaten der AfD richtet, ist sehr besorgniserregend.
Vielen Dank. Kra selbst sieht bei sich selbst keinen Fehler und will später im Wahlkampf trotz allem auftreten.
Diana Zimmermann, was bedeutet das jetzt für Maximilian Kra?
Ja, wir haben es ja gerade selber gehört. Er sagt, es bedeutet für ihn gar nichts, außer dass er jetzt beim Wahlkampfauftakt nicht so richtig mitmachen kann. Vor gut einer Stunde allerdings wurde bekannt, dass die Generalstaatsanwaltschaft Dresden Vorermittlungen aufgenommen hat in Zusammenhang mit möglichen angeblichen russischen und chinesischen Zahlungen an Kra wegen seiner Tätigkeit als Abgeordneter. Damit richtet sich der Fokus jetzt natürlich direkt auf Kra. Das beweist noch nichts, aber es wird jetzt eben ganz genau geschaut, inwiefern womöglich Maximilian Kra selbst käuflich war.
Und die AfD hat nun also einen Spitzenkandidaten für die Europawahl, den am besten niemand zu Gesicht bekommen soll. Wie soll diese Strategie aufgehen?
Die Strategie kennen wir ja von der AfD-Parteispitze, dass immer wieder, wenn Teile der AfD Dinge sagen oder tun, die der Parteispitze angeblich nicht gefallen, sich diese zwar distanziert, aber nicht wirklich sanktioniert, was da geschehen ist. Das ist natürlich jetzt beim Europaspitzenkandidaten ein bisschen schwieriger, als wenn die Partei sonst sagt, ja, das betreffe ja nur Randfiguren der Partei. Die AfD scheint darauf zu setzen, dass ihre Wähler sie trotzdem wählen. Das mag aufgehen oder nicht. Ganz klar ist aber, dass für die anderen demokratischen Parteien die AfD mit dieser Angelegenheit noch mehr zu einer Art Schmuddelkind wird. Jetzt steht der Vorwurf der Käuflichkeit und des Landesverrats noch einmal stärker im Fokus und die Brandmauer ist noch ein bisschen höher geworden.
Vielen Dank für diese Einordnung, Diana Zimmermann. Die Bundesregierung sieht die wirtschaftliche Entwicklung für dieses Jahr etwas optimistischer als noch im Februar. Wirtschaftsminister Habeck rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,3% statt zuletzt von 0,2%. Die Anzeichen für eine wirtschaftliche Aufhellung hätten sich verstärkt, sagte Habeck. Die Inflation gehe weiter zurück, damit steige die Kaufkraft der Verbraucher. Bundespräsident Steinmeier besucht zurzeit die Türkei. Heute traf er sich mit Präsident Erdogan. Die beiden wollen die deutsch-türkischen Beziehungen verbessern. Beim Krieg im Nahen Osten gibt es aber große Differenzen. Über das Treffen in Ankara berichtet Lars Bonsack.
Was wie ein ganz normaler militärischer Empfang aussieht, ist doch ein politisches Minenfeld. Das deutsch-türkische Verhältnis ist seit Jahren angespannt und hat durch den Angriff der Hamas auf Israel noch einmal deutlich an Schärfe gewonnen.
Wenn es um den Konflikt im Nahen Osten geht, dann sind wir über vieles möglicherweise nicht derselben Meinung. Immer noch seit über einem halben Jahr sind über 130 Israelis in Geiselhaft. Ich will sagen, nach meiner Überzeugung, ohne den 7. Oktober gäbe es den Krieg im Nahen Osten nicht.
Letzte Woche erst hatte der türkische Präsident den Auslandschef der Hamas empfangen. Während in Deutschland die Terrororganisation verboten wurde, lobt Erdogan sie als Freiheitsbewegung. Die Bemühungen der israelischen Regierung, ihr Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit diesem Massaker gegen die Palästinenser von der Tagesordnung zu streichen, darf nicht honoriert werden. Doch während es in den politischen Beziehungen ordentlich ruckelt, läuft es wirtschaftlich zwischen beiden Ländern blendend und soll noch ausgebaut werden unter Bedingungen.
Wir beide haben ein handfestes Interesse daran, unseren wirtschaftlichen Austausch zu steigern und zu verbessern. Klar, Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit sind dafür wichtige Investitionsbedingungen.
Nichts scheint heute ausgespart worden zu sein in den Gesprächen der beiden Präsidenten. Ein diplomatischer Eklat, den manche im Vorfeld befürchtet hatten, blieb aus. Und so zeigt der Besuch, trotz aller Differenzen bleibt die Türkei zwar ein schwieriger, aber auch ein wichtiger Partner Deutschlands.
Die Bundesregierung will wieder Geld an das UN-Hilfswerk für die Palästinenser überweisen. Sie hatte die Zahlungen nach israelischen Terrorismusvorwürfen gestoppt. Ein gerade veröffentlichter Untersuchungsbericht fand jedoch keine Belege für eine Verwicklung von UN-Mitarbeitern mit terroristischen Organisationen. Es wurden aber Reformvorschläge für das Hilfswerk vorgelegt. Diese müssten jetzt unverzüglich umgesetzt werden, so das Auswärtige Amt. Der Krieg im Nahen Osten ist eines der Beispiele von Amnesty International, das zeigen soll, die Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sind weltweit so bedroht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. In ihrem Jahresbericht dokumentiert Amnesty die Lage in 155 Ländern. Ein Brennpunkt weiter auch die Ukraine. Stefanie Gagosch.
Die Ukrainerin Tetyana Tipakova saß 7 Tage im Foltergefängnis der russischen Armee. Dann konnte sie fliehen. Sie haben mich mit Elektroschocks gefoltert und mich geschlagen. Dann musste ich nackt durch die Gefängnisanlage laufen. Es steht nicht gut um die Menschenrechte, beklagt Amnesty International. Immer mehr Zivilisten sterben oder leiden in kriegerischen Auseinandersetzungen, wie etwa in der Ukraine.
Amnesty beobachtet im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine von Beginn an massive Kriegsverbrechen des russischen Militärs gegen die Zivilbevölkerung.
Dazu kommen die Konflikte im Sudan, Myanmar und in Nahost. Die Gräueltaten der Hamas verurteilt Amnesty als Kriegsverbrechen. Das israelische Militär wiederum töte im Gazastreifen Zivilisten. Die Bundesregierung, so die Forderung der Menschenrechtler, müsse hier Stellung beziehen.
Beim Krieg in Gaza sind massive Kriegsverbrechen vorgekommen, die wir auch dokumentiert haben. Und es ist wichtig, dass die Bundesregierung diese Kriegsverbrechen der israelischen Armee auch beim Namen nennt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass sie sich für einen Waffenstillstand einsetzt.
Der Bericht von Amnesty zeigt, die Welt, die Menschheit leidet unter all den Kriegen, Krisen und Konflikten.
In den USA hat das neue Milliardenpaket mit Militärhilfe für die Ukraine die entscheidende Hürde genommen. Nach dem Repräsentantenhaus hat nun auch der Senat zugestimmt, mit 79 von 100 Stimmen. Das Paket umfasst umgerechnet 57 Milliarden Euro. US-Präsident Biden kündigte an, noch in dieser Woche mit der Lieferung von Waffen und Ausrüstung zu beginnen. Ukraines Präsident Zelensky dankte Washington für die, so wörtlich, lebenswichtige Hilfe im Abwehrkampf gegen Russland. In China beginnt morgen die Automesse in Peking, ein wichtiger Termin auch für VW. Jahrelang bescherte das Reich der Mitte dem Volkswagen-Konzern satte Gewinne. Der Kampf um Marktanteile jedoch wird härter und das Engagement in China bleibt umstritten. Der Vorwurf, mögliche Menschenrechtsverletzungen. Konkret geht es um eine Autoteststrecke in der westchinesischen Provinz Xinjiang, die VW und sein chinesischer Partner betreiben. Hier in Topan ist nicht auszuschließen, dass Uiguren Zwangsarbeit verrichten. Elisabeth Schmidt berichtet von dort.
Minus 30 Grad im Winter, 40 und mehr im Sommer. Turpan, Xinjiang ist ein Ort der Extreme. Für VW und seinen Joint-Venture-Partner ideal, um Autos zu testen. Uns gelingen erstmals Aufnahmen des gut 3000 Fußballfelder großen Geländes. Der weiße Wagen der Staatssicherheit folgt uns auf Schritt und Tritt. Nicht weit entfernt ein ehemaliges Umerziehungslager, das die Staatsführung heute Gefängnis nennt.
Der Asphalt ist auch diesen extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt, muss immer wieder auch mal repariert werden. Bis heute ist unklar, von wem. Das heißt aber auch, Volkswagen konnte bislang nicht ausschließen, dass die Arbeiten von uigurischen Zwangsarbeitern gemacht wurden.
Auch hier sollen wir nicht drehen. Das Werk von Volkswagen SAIC in Xinjiangs Hauptstadt Urumqi könnte 50.000 Fahrzeuge pro Jahr herstellen. Doch es herrscht Stillstand. Produziert wird hier nichts mehr. Wohl aus Angst, mit Zwangsarbeit in Verbindung gebracht zu werden.
Volkswagen täte gut daran, wenn sie zusammen mit der chinesischen Regierung hier einen Weg sucht, dieses Werk abzugeben. Es spielt sozusagen für Volkswagen praktisch keine essentielle Rolle.
Im ZDF-Interview kündigt der Konzernchef eine baldige Antwort an.
Es geht am Ende immer um wirtschaftliche Aspekte und deswegen erwägen wir das natürlich immer gemeinsam und haben da verschiedene Optionen im Moment in Untersuchung und werden dort auch in absehbarer Zeit eine Entscheidung treffen.
Xinjiang, für Volkswagen eine Dauerbelastung, neben Problemen auf Chinas hochgerüsteten Automarkt. Stolz präsentiert VW seine E-Autos auf der Messe in Peking. Die Mehrheit seiner neuen Modelle ist hier aber nach wie vor Verbrenner.
Und um die Geschäfte in China und um E-Autos geht's heute um 19.30 Uhr in ZDF heute live. Im Gespräch unter anderem die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie. In der ZDF heute App und auf unseren Social Media Kanälen. Wichtige Entscheidungen im EU-Parlament auf den letzten Metern der Legislaturperiode. So stimmten die Abgeordneten für eine abgeschwächte Fassung des Lieferkettengesetzes. Große Unternehmen sollen zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie etwa von Kinderarbeit profitieren. Außerdem beschlossen ein Verbot bestimmter Einwegverpackungen. Und nach den massiven Protesten belichtet das Parlament im Eilverfahren Zugeständnisse an Landwirtinnen und Landwirte, wie Ausnahmen von Umweltauflagen und weniger Kontrollen. Übermorgen soll der Bundestag das Klimaschutzgesetz verabschieden. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann will das aber per Eilantrag vor dem Verfassungsgericht stoppen. Er begründete das auch mit dem aus seiner Sicht zu schnellen Gesetzgebungsverfahren. Blaupause ist sein Vorgehen gegen das Heizungsgesetz. Es wurde dann erst mit Verzögerung verabschiedet. Auch da hatte Heilmann einen engen Zeitplan bemängelt. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli deutlich. Die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten um 4,57% höhere Bezüge. Die Rentenanpassung liegt damit deutlich über der Inflationsrate. Und erstmals seit der Wiedervereinigung werden die Renten in Ost und West in gleichem Umfang erhöht. Bis 2030 sollen nach dem Willen der Bundesregierung alle Menschen in Deutschland ein Dach über dem Kopf haben. Wie viele wohnungslos sind, ist schwer zu erfassen. Laut Statistischem Bundesamt waren im vergangenen Jahr mehr als 327.000 Menschen ohne Obdach. Fachleute schätzen, dass es sogar mehr als 600.000 sind, unter ihnen viele ukrainische Geflüchtete. Ein nationaler Aktionsplan soll jetzt gegensteuern. Andrea Maurer.
Berlin, eine Praxis für obdachlose und bedürftige Menschen. Die Bauministerin ist gekommen mit Pressetross und Fußballnationalspieler Robin Gosens, der für die DFB-Stiftung vor Ort ist. Großer Aufschlag für ein großes Versprechen. Die Bundesregierung will die Obdachlosigkeit bis 2030 überwinden. Das Problem aber wird aktuell größer, nicht kleiner.
Das eine ist natürlich das Erscheinungsbild, was wir auf den Straßen vorfinden. Auch eine starke Verelendung von den Menschen, die schon auf der Straße leben müssen. Aber auch eine steigende Anzahl von Menschen, die einfach in Wohnungsnot geraten.
Denn Wohnraum wird immer teurer und knapper. Die zuständige Ministerin versteht den nationalen Aktionsplan als Anfang.
Das ist das erste Mal, dass die Bundesregierung nicht sagt, die Bekämpfung der Obdachlosigkeit liegt in Zuständigkeit der Kommunen. Und wenn, dann sollen die Länder sich darum kümmern, die Kommunen zu helfen, sondern wir sagen, das Problem ist so komplex, dass wir dazu beitragen müssen, es zu überwinden.
Der Aktionsplan bündelt Maßnahmen, etwa den sozialen Wohnungsbau, für den 18,15 Milliarden von 2022 bis 2027 vorgesehen sind. Qualitätsstandards für Notunterkünfte und das Housing First Konzept, dass also Bedürftige zuerst eine Unterkunft bekommen, bevor sie etwa einen Alkoholentzug machen. Reicht nicht, sagen Oppositionsverbände, aber auch der grüne Koalitionspartner. Es fehle besserer Mieterschutz, finanzielle Ausstattung und
die Änderung der Schonfristzahlungen. Das bedeutet, dass wenn ich Mietschulden habe und die zurückzahle, dass mir dann nicht mehr die Wohnung gekündigt werden kann, sondern ich in meiner Wohnung bleiben kann.
Am Morgen hat das Kabinett den nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit gebilligt. Was der Plan vor allem bräuchte, mehr Geld, wird es beim aktuellen Sparkurs der Regierung wohl kaum geben.
Schule als krankes System. Zu diesem drastischen Ergebnis kommt das Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung. Laut dieser Studie fühlen sich viele Lehrkräfte in Deutschland emotional erschöpft. 36% gehe es so, und zwar mehrmals die Woche. Betroffen seien vor allem jüngere und weibliche Lehrkräfte. Fast die Hälfte der Befragten nennt Gewalt unter Schülern und Schülerinnen als Grund. Mehr als jede vierte Lehrkraft würde gerne den Job wechseln. Und jetzt zu dieser Jungfrau, gemalt von Gustav Klimt. 140 mal 80 cm ist der Bildnis Fräulein Lisa groß und farbenprächtig. Jahrzehntelang vermisst, verschollen, irgendwo im Verborgenen. Heute kam eins der letzten Gemälde Klimts unter den Hammer in Wien. Christian Volk erzählt die Geschichte.
Ein Hingucker ist es auf jeden Fall. Für Sammler außerdem ein Statussymbol und seit gut einer Stunde noch dazu ein Rekordwerk. 30 Millionen für das Bildnis Fräulein Lisa von Gustav Klimt.
30 Millionen zum Dritten. Gratulation.
Das mit großem Abstand teuerste jemals in Österreich versteigerte Gemälde.
Ich bin sehr glücklich, dass wir es verkauft haben. Ich bin sehr glücklich, dass wir die 30 Millionen erreicht haben. Es war nicht unbedingt hundertprozentig vorherzusehen. Und ich bin froh, dass die Anstrengung vorüber ist, weil es war 3 Monate wirklich Fulltime-Job.
Klimt malte das Gemälde 1917, kurz vor seinem Tod, für die reiche Wiener Familie Lisa. Die wird später wegen ihrer jüdischen Wurzeln von den Nazis verfolgt. Wo das Bild landet, ist undurchsichtig. Rund 100 Jahre lang ist es nicht öffentlich ausgestellt. Bis jetzt.
Klimts Damenporträts genießen höchste Anerkennung in der ganzen Welt. Und bei Auktionen stellen sie eine große Rarität dar. Seine Werke spielen auf dem internationalen Kunstmarkt in der obersten Liga.
Glücklicher Gemäldebesitzer ist nun ein Käufer aus Hongkong. Für alle anderen gibt es Ende April und Anfang Mai noch die Möglichkeit, das Bild zu sehen. Dann wird es erneut für 4 Tage bei im Kinski ausgestellt.
Buchstäblich dicke Luft gab es auch heute wieder in Griechenland. Der Grund: Sand- und Staubwolken aus der Sahara. Vor allem die Hauptstadt Athen lag in einem orangefarbenen Dunst. Das beeindruckende Naturspektakel hat aber auch negative Auswirkungen. Viele Menschen klagten über Kurzatmigkeit, Husten und Brustschmerzen. Mittlerweile gibt es Entwarnung, die Wolken sind weitergezogen. Und wir kommen zum Fußball. Bei uns ist ja der Kampf um die Meisterschaft vorzeitig entschieden. Mhm. In England, Norbert, da ging ja noch längst nicht.
Ja, ein spannendes Bäumchen wechselt das Spiel an der Spitze der Premier League zwischen Man City, Liverpool und Arsenal. Jetzt haben die Londoner die Tabellenführung verteidigt durch den klaren 5:0-Sieg gestern Abend gegen Chelsea.
Es ist ein Statement. Der Deutsche Kai Havertz trifft 2-mal und macht klar, er ist eindeutig in EM-Form. Arsenal druckvoll von Beginn an und schon ist er drin. 1:0, 4. Minute, Leandro Trossard. Nach Ecke gelingt das 2:0. White kurz überrascht und mit schneller Reaktion in der 52. Minute. Und dann ist es der ehemalige Chelsea-Spieler Kai Havertz nach Pass von Ødegaard mit dem wunderschönen Treffer zum 3:0. Chelsea glückt insgesamt nicht viel, auch nicht beim 4:0. Havertz ohne Gegenwehr mit dem Tor. Es ist fast zu einfach. Ødegaard spielt White an und der Ball ist wieder drin. 5:0. Arsenal weiter vor Liverpool und Manchester City an der Tabellenspitze.
In der deutschen Eishockeymeisterschaft steht Berlin kurz vor dem Titelgewinn. Die Eisbären bezwangen gestern Abend zu Hause im 4. Playoff-Finalspiel die Fishtown Penguins Bremerhaven mit 4:1. Berlin trennt nur noch ein weiterer Sieg von der 10. Meisterschaft am Freitag das erste Matchballspiel in Bremerhaven. Ja, und im Playoff-Finale um die deutsche Volleyballmeisterschaft der Männer kommt es zum Showdown im fünften und entscheidenden Spiel, denn dem Titelverteidiger aus Berlin, dem gelang gestern Abend in Friedrichshafen der 2:2-Ausgleich.
Die Enttäuschung groß beim VfB Friedrichshafen, der Titel in eigener Halle zum Greifen nah, aber die Comeback-Qualitäten der Berlin Volleys in Schwarz bemerkenswert. Sowohl in der Serie nach zunächst zwei Niederlagen als auch im vierten Spiel, der Titelverteidiger kommt immer wieder zurück. Zweimal gelingt Berlin der Satzausgleich und durch diesen VfB-Aufschlag ins Aus gewinnen die Volleys das vierte Finalspiel mit 3:2, gleichen die Serie aus.
Ich denke, wir hatten es heute auf, wir konnten es gewinnen, aber wir haben es nicht ganz geschafft. Es war ein sehr knappes Spiel auf und ab und jetzt müssen wir noch mal ran.
Und zwar am Sonntag in Berlin.
Das war's vom Sport.
Dankeschön, gerne. Norbert. Und das sind die Lottozahlen. Die Gewinnzahlen lauten 12, 13, 15, 19, 25, 29. Superzahl ist die 7. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Noch ändert sich wenig am kühlen Aprilwetter mit Schauern und Sonne. Aber zum Wochenende wird's wärmer. Mehr dazu gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal läuft um 21.45 Uhr mit Marietta Slomka. Machen Sie's gut.
Guten Abend. Dieses Tief brachte nicht nur uns wieder mal klassisches Aprilwetter, sondern es beförderte auch den Mistral, diesen heftigen Wind, der durchs Rhonetal pfeift. Dort gab es heute Orkanböen bis 128 Kilometer pro Stunde. Gut zu erkennen über Deutschland sind aber auch diese Wolkenspiralen. Blau, das ist der Regen, rosa der Schnee. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie auch kleine gelbe Blitze. Das sind Gewitter, die da über uns hinweggezogen sind. Und mit diesem klassischen Aprilwetter geht es jetzt auch am Abend und in der Nacht weiter. Vielleicht bildet sich hier in Schleswig-Holstein oder auch in Mecklenburg-Vorpommern etwas Nebel. Es kann nach wie vor glatt sein auf Straßen und Gehwegen, denn die Temperaturen sinken auf +3 bis -2 Grad. Und nur zwischen Borkum und Wangerooge und an der Nordseeküste bleibt es bei 6 Grad milder. Auch morgen Vormittag gibt es noch viele Schauer, zum Teil auch mit Schnee in den Mittelgebirgen und am Alpenrand. Zum späten Nachmittag dann aber lockern die Wolken von Südwesten mehr und mehr auf und der Wind dreht schon auf west-südwestliche Richtung. Die Temperaturen erreichen morgen 6 bis 12 Grad und dann wird es von Tag zu Tag wärmer. Am Sonntag erwarten wir dann schon 17 bis 24 Grad. Guten Abend.